Deutschlandfunk. Der Tag.
So viel Einigkeit wie heute gab es lange nicht im Bundestag, über alle Fraktionen hinweg.
In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels.
Und Olaf Scholz hat auch ziemlich deutliche Töne in Richtung der Palästinenser, dem Palästinenserführer Abbas gefunden, wie es sein kann, dass sie diese Angriffe der Hamas nicht verurteilen. Wir wollen uns da heute noch mal ein paar Aspekte vornehmen. Warum hört man so wenig Empathie von Seiten der Palästinenser für die Opfer in Israel? Aber auch der Blick nach Gaza und die dortigen zivilen Opfer. Und ein bisschen kritische Selbstreflexion auch, wie wir als Journalisten mit diesem Thema umgehen. Schauen wir zu wenig auch auf das, was jetzt in Gaza passiert, oder zu viel? Und wie findet man da das richtige Maß, in diesem Spagat über die Gewalt und die Reaktionen zu berichten? Und der IWF und die Weltbank tagen in Marrakesch, teilweise nicht ganz unumstritten, diese Institutionen, vor allem der IWF. Wir fragen gleich mal, ob zu Recht oder zu Unrecht und wie sich diese Institutionen verändern müssten. Das ist der Tag am 12. Oktober 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hallo.
Naja, also jede Kritik hören wir uns, wenn alles wieder vorbei ist, gerne an. Jetzt, derzeit befinden wir uns mitten in einem Krieg und Süßigkeiten verteilen an Terroristen können wir derzeit nicht.
Das hat heute Morgen Ariel Sharus Shalikar vom israelischen Militär im Deutschlandfunk im Interview gesagt, auf die Frage, ob die Gegenschläge im Gazastreifen durch Israel verhältnismäßig seien, ob da nicht zu viele zivile Opfer billigend in Kauf genommen werden. Und dass beispielsweise auch zivile Einrichtungen durch die Luftangriffe getroffen werden, das hat er so gerechtfertigt.
Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass die Hamas und der Islamische Dschihad, wie gesagt, genau diese zivilen Objekte als ihre teilweise Militärstützpunkte ausnutzen oder unter diesen Punkten Waffendepots oder Terrortunnel gegraben haben in den letzten Jahren.
Die Angriffe der Hamas, die Gegenreaktion von Israel, das ist auch für Journalisten in der Berichterstattung nicht immer so ganz leicht, da das richtige Maß zu finden. Es ist völlig klar, dass die Hamas der Aggressor ist. Aber inwieweit kann oder sollte man trotzdem auch auf die Opfer auf palästinensischer Seite gucken, auch deren Perspektive irgendwie thematisieren? Das sind alles Fragen, die auch unseren langjährigen Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer sehr beschäftigen. Er hat sich vorhin auch die Rede von Olaf Scholz im Bundestag zum Krieg in Israel angehört. Und ihm war, das hat er mir heute Morgen schon geschrieben, als wir uns verabredet haben, das Thema Empathie in dieser schrecklichen Situation ganz wichtig. Hallo Benjamin.
Hallo.
Du hast mir gesagt, oder wir haben heute früh schon mal telefoniert, und du hast mir gesagt, wir müssen über das Thema Empathie reden. Man hört ja tatsächlich sehr wenig oder kaum Stimmen von palästinensischer Seite, die diese Hamas-Angriffe verurteilen, sagen, dass es furchtbar ist, was mit den Opfern in Israel, ja, was denen angetan wurde. Warum glaubst du, ist das so? Also fehlt da wirklich von dieser Seite komplett das Mitgefühl? Ist der Hass gegenüber allen Israelis so stark, dass es denen wirklich egal ist, solche Bilder zu sehen, ob da Mütter mit Kindern entführt und getötet werden? Oder welche Gründe hat das deiner Ansicht nach, diese fehlende Empathie oder vielleicht sogar diese Freude darüber?
Also wir müssen natürlich differenzieren. Erstens, wenn wir über Menschen aus muslimisch geprägten Ländern sprechen, dann sind das natürlich nicht alles Palästinenser. Wir wissen gar nicht, wer da auf der Sonnenallee zum Beispiel gefeiert hat. Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit palästinensischstämmige Menschen, aber es gibt ja auch andere Länder im Nahen Osten. Dann dürfen wir natürlich nicht pauschalisieren und allen attestieren, dass sie das kalt lässt, dass sie das feiern. Das betonen ja auch palästinensische Verbände teilweise in diesen Tagen, eine Minderheit, die diese Taten feiert. Hm. So. Und trotzdem müssen wir natürlich schauen, warum da von palästinensischer Seite, von palästinensisch-stämmiger Seite wenig kommt. Ich habe das in einem früheren Gespräch in dieser Woche einen gigantischen Whataboutism genannt. Eine eingeübte Reaktion, seit Jahrzehnten eingeübte Reaktion, die ein Whataboutism ist, also sofort reflexhaft kommt, ja, aber was ist denn mit den Israelis, was die uns antun, was die mit uns machen, mit der Besatzung und so weiter. Das kommt sehr schnell, das kommt sehr reflexhaft und das kommt auch aus einer, bei größtem Respekt, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, eingeübten und auch gepflegten Opferrolle. Mhm. Nun sind die Palästinenser.
Ich wollte gerade sagen, an dieser Opferrolle, also ohne jetzt die Reaktion irgendwie nachvollziehen zu können oder Verständnis dafür zu haben, waren sie natürlich auch lange oder sind in vielerlei Hinsicht Opfer bestimmter Umstände.
Ja, und sie warten seit Jahrzehnten auf einen eigenen Staat. Der Gazastreifen wird von Ägypten und Israel blockiert, im Westjordanland die Besatzung. Es gibt natürlich Erklärungsmöglichkeiten für diese Opferperspektive, aber es ist, glaube ich, teilweise eben auch so eingeübt und weitergegeben worden an jüngere Menschen, dass jetzt der empathische Blick oder auch einfach der Common Sense, wenn ich das so sagen darf, dass das, was da geschehen ist, schrecklich, menschenverachtend, verurteilenswert ist, fehlt. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, warum hören wir gerade nichts, kaum etwas, so wenig vom palästinensischen Präsidenten, von Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde, der
genau,
PLO.
Das hat ja Olaf Scholz heute im Bundestag auch ganz deutlich gefordert, von Abbas diese Angriffe zu verurteilen. Ne?
Und genau, und ganz wichtig, PLO, Abbas, nicht Hamas, unser Ansprechpartner in den palästinensischen Gebieten, Partner von der Bundesrepublik, Entwicklungshilfeorganisationen und so weiter. Und da ist es so, dass es unter den Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde und der PLO viele Menschen gibt, die schockiert sind, die das für verurteilenswert halten, aber vielleicht kann man das so sagen, sich nicht trauen, das on the record, wie wir im Journalismus sagen, also öffentlich einzugestehen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass die PLO und die PA von der Fatah dominiert werden, einer anderen Bewegung als der Hamas. Die sind total unter Druck. Die Hamas hat hier mit dieser brutalen Attacke auch eine Ansage in Richtung Fatah gemacht. Wir, ich zitiere übersetzt gewissermaßen, sind die wahren Vertreter der palästinensischen Sache. Und man muss es so sagen, es gibt im Moment palästinensische Menschen, die sich nicht trauen, diese Tat in diesem Ausmaß zu verurteilen, weil sie befürchten, dass sie dann auf der Straße sozusagen da Minuspunkte bekommen. Gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, halte ich das für fatal, weil jeder Tag, an dem die palästinensische Autonomiebehörde da schweigt, ihr und auch dem Verhältnis zwischen Europa, dem Westen und den Palästinensern nicht gut tut.
Wenn wir nochmal kommen auf die Stimmung hier in der arabischen palästinensischen Community. Du hast jetzt gesagt, wir wissen es natürlich nicht ganz genau, wer da irgendwie auf der Sonnenallee jubelt oder Häme über die Opfer in Israel ausdrückt. Olaf Scholz hat das heute auch sehr stark verurteilt im Bundestag und hat Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt und Verbote für Unterstützervereine wie Samidun. Was hältst du davon? Ist das mehr als Symbolpolitik, also mehr als das Symbol zu sagen, bei uns wird gegen Antisemitismus hart durchgegriffen? Oder kann das auch wirklich praktisch was bringen gegen menschenverachtende Einstellungen?
Also natürlich muss Deutschland in dieser Situation verhindern, dass solche Taten gefeiert werden oder dass klar antisemitische Slogans gerufen werden. Das ist in der Vergangenheit aber auch schon versucht worden durch deutsche Behörden. Manchmal finde ich, und damit meine ich jetzt nicht den Kanzler, ist auch ein bisschen Populismus dabei oder wenig nachgedachte Äußerungen, wenn eben über Ausweisungen und Abschiebungen jetzt nachgedacht wird. Diese Leute können nicht hier in Deutschland sein. Ich kann es nicht überprüfen, gehe aber davon aus, dass sich auch viele deutsche Staatsbürger unter jenen befinden, die öffentlich jetzt Sympathie für diese Taten zum Ausdruck gebracht haben. Ich glaube, dass uns das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch sehr beschäftigen wird, was da teilweise, ich betone nochmal, teilweise aus der palästinensischen Community in Deutschland gekommen ist. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir uns auch versuchen, in die Gefühlslage mancher dieser Menschen hineinzuversetzen. Die palästinensische Perspektive, und ich hoffe, wir können uns jetzt mal kurz lösen von den brutalen Ereignissen der letzten Tage von der Hamas. Grundsätzlich ist die palästinensische Perspektive, wir werden von der deutschen Politik nicht ernst genommen. Deutschland ist einseitig pro-israelisch. Wir können bestimmte Sachen nicht sagen. Und das geht immer so weiter mit der Besatzung. Nochmal, damit möchte ich nicht entschuldigen, dass Baklava verteilt wird, Süßigkeiten verteilt werden, um das zu feiern. Aber ich glaube, mit Verboten, Festnahmen, Ausweisungen, Polizeieinsätzen auf der Sonnenallee kommen wir langfristig nicht weiter, sondern wir müssen das Problem ernst nehmen. Und dazu gehört auch, vielleicht auch Stichwort Empathie, sich zu versuchen, hineinzuversetzen in die Gefühlslage und zu erklären oder zu versuchen zu erklären, warum stehen wir denn 2023 da, wo wir stehen in Deutschland, mit Blick auf Äußerungen und Sichtweisen von palästinensischen Jugendlichen.
Wir wollten noch sprechen über die Opfer, die Zivilisten in Gaza und vielleicht auch da über das Stichwort Empathie. Ich glaube, man merkt es jetzt schon, dass du auch sehr genau überlegst, was du sagst, auch viele noch erklärende Sätze hinzufügst. Und du hast ja auch schon gesagt, wir müssen da aufpassen, dass wir das nicht so direkt nebeneinander stellen oder direkt nicht so vergleichen, die Empathie mit der einen und mit der anderen Seite. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen, ich glaube, es ist auch interessant als Eindruck für unsere Hörerinnen, schildern, wie das für dich ist. Du berichtest viel über das Thema. Wie sehr hast du das Gefühl, dass die Berichterstattung ja da sehr sensibel, sehr schwierig ist und man wesentlich mehr aufpassen muss als bei anderen Themen?
Ich habe in dieser Woche, bin normalerweise mittlerweile Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk, seit anderthalb Jahren nicht mehr in Tel Aviv und habe jetzt in dieser Woche nochmal überlegt, Mensch, das hört nicht auf, dass man aus so einem Gespräch, wie wir das jetzt gerade haben, rausgeht, Mikro aus, Tür auf und erstmal ein, zwei, drei Minuten überlegt, was habe ich da gesagt? Habe ich irgendwas gesagt, was gleich auf Twitter, X, durch die Decke im Negativen gehen wird? Und gleichzeitig sind wir Journalisten und unser Job ist, die Sachen weiter auszusprechen. So, jetzt sage ich ein Beispiel. Stichworte wie Besatzung oder Blockade oder Siedlergewalt. Natürlich muss ich aufpassen, diese Stichworte nach diesen krassen Taten der Hamas, ich muss genau darauf achten, wie ich die erwähne, weil ja der Eindruck auf keinen Fall entstehen darf mit diesen Begriffen, dass ich die Taten der Hamas irgendwie begründe oder entschuldige. Das hat heute auch der Kanzler in seiner Rede gesagt. Er hat gesagt, natürlich spreche ich mit der israelischen Seite über Dinge wie die Zwei-Staaten-Lösung und die Besatzung, aber diese Taten sind unentschuldbar. Völlig klar. Und gleichzeitig brauchen wir in den kommenden Wochen, und leider wird der Krieg länger andauern, Kontext und müssen drüber sprechen, wie die Lage vor Ort ist und wir über Dinge wie die Besatzung oder die Blockade des Gazastreifens sprechen.
Dann lass uns jetzt aber nochmal auf die Menschen in Gaza gucken, bei aller Schwierigkeit, wie man da richtig mit umgeht. Durch die Luftangriffe sind dort auch natürlich hunderte Menschen gestorben. Dann ist die humanitäre Lage schlimm, kaum Wasser, kaum Strom, Essensversorgung ist schwierig. Ist diese Reaktion durch Israel eine verhältnismäßige Form der Verteidigung? Oder ja, muss man da vielleicht auch, so klar die Verteilung zwischen Aggressor und Opfer ist, sagen, da werden zu viele zivile Opfer in Kauf genommen. Und da muss man auch kritisch drauf gucken.
Mehrere Ebenen. Eine völkerrechtliche Ebene. So etwas, dass das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist, wenn ich richtig informiert bin, Teil des Völker- und Kriegsrechts. Aber, jetzt großer Disclaimer, da bin ich kein Riesenexperte. Deswegen höre ich dann der Stelle auf. Zweite Ebene, ich maße mir jetzt nicht an, in 35 Sekunden zu bewerten, ob ein Angriff verhältnismäßig ist, ob das richtig oder falsch ist. Das Wort verhältnismäßig ist aber trotzdem wichtig, denn es stellt ja die Frage, ob israelische Antworten, Antworten der israelischen Armee, Reaktionen der israelischen Armee auf die Gräueltaten der Hamas angemessen sind. Und wenn Israel den Gazastreifen komplett blockiert, es gibt ja noch die Grenze zu Ägypten, wenn Israel sagt, kein Strom, kein Wasser und Krankenhäuser im Gazastreifen nun um die Versorgung ihrer Patienten fürchten müssen, dann ist es aus meiner Sicht selbstverständlich wichtig, über Verhältnismäßigkeit zu reden. Das Wort muss aussprechbar bleiben. Der NATO-Generalsekretär hat das gestern gemacht und hat Israel daran erinnert.
Die Vereinten Nationen machen das meinem Eindruck nach sehr stark und weisen da auch immer wieder hin und sagen, da wird eigentlich mehr Hilfe jetzt auch angesichts der humanitären Lage im Gazastreifen benötigt. Von, wenn ich nochmal auf die Olaf-Scholz-Rede heute komme, da klang das eher nicht so. Er hat, glaube ich, dazu auch nicht besonders viel gesagt. Findest du, er trifft da den richtigen Ton, die richtige Mitte? Oder wäre es auch angemessen, von internationaler Seite, von deutscher Seite, Israel da zur Mäßigung aufzurufen, auch um diese Menschen zu trauern im Gazastreifen?
Was Olaf Scholz gemacht hat, war in seiner Rede gegen Ende schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe die Rede einmal nur gesehen, Wörter wie Besatzung und Zwei-Staaten-Lösung in den Mund zu nehmen und da Kontext zu liefern. Völlig klar zu machen, nein, diese Tat ist durch nichts zu entschuldigen. Und deswegen gibt es da sozusagen auch eine Brandmauer zwischen dem, was passiert ist, und dem Kontext. Aber der Kontext muss erwähnt bleiben und erwähnt werden, denn in dieser möglicherweise dunkelsten Stunde in diesem jahrzehntealten Konflikt muss ja irgendwie ein Blick nach vorne möglich bleiben, gerade jetzt. Und da ist es auch gerade für die Bundesregierung und andere internationale Partner und Beobachter wichtig, sowas weiterhin auszusprechen und auch möglich aus meiner Sicht.
Letzte Frage mit Blick auf diesen Blick nach vorn. Das war jetzt sehr viel Blick in einem Satz, egal.
Olaf Scholz, von mir auch schon bestimmt.
Olaf Scholz trifft heute den Emir von Katar. Das wurde auch viel kritisiert oder wird viel kritisiert. Da wird auch von einem Staat gesprochen, der islamistischen Terror unterstützt. Wie stehst du dazu? Ist das genau das Richtige, wenn man sagt, okay, aber wir müssen irgendwie weiter im Gespräch bleiben für eine hoffentlich irgendwann in der Zukunft liegende Lösung? Oder ist das jetzt im Moment ja ein fatales Signal?
Hochrangige politische Vertreter der Hamas, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch über diesen Angriff informiert waren, befinden sich gerade in wahrscheinlich, an der Stelle spekuliere ich jetzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, luxuriösen Gemächern in Katar. Dort befinden sich gerade prominente Vertreter der Hamas. So, da muss man schon mal kurz schlucken und sagen, krass, und der Emir wird jetzt nach Berlin eingeladen. Aber wir leben in einer Welt, in der wir ständig diese schwierigen Entscheidungen zu fällen haben und sie dann fällen. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz war vor einem Jahr in Saudi-Arabien und hat den saudischen Kronprinzen getroffen, von dem Ermittler und Geheimdienste ausgehen, dass er direkt die Ermordung eines saudischen Journalisten in Istanbul beauftragt hat. Und gleichzeitig nähern sich Israel und Saudi-Arabien an, haben sich angenähert. Möglicherweise gibt es da ja auch eine Verbindung zu den Angriffen, haben wir in den letzten Tagen drüber gesprochen. Das heißt, es ist harter Tobak, sowas zu sehen, und gleichzeitig gehört, glaube ich, zu einer Realpolitik, dass diese Akteure, Saudi-Arabien, Katar und so weiter, nicht nur bei der Energielieferung wichtig sind, sondern eben auch in einer solchen schlimmen Phase vermitteln können. Katar hat eine historische Präsenz im Gazastreifen und in Anführungszeichen, ich habe das gesagt, die guten Beziehungen zur Hamas. Das mag bitter wirken, aber natürlich bietet sich jetzt hier auch eine Chance, dass Katar vermittelt. Meine persönliche Hoffnung wäre, dass mit Vermittlung Katars ein Gefangenenaustausch möglich ist, bei dem wenigstens die Frauen und Kinder Geiseln in der Hand der Hamas freigelassen werden und nach Israel gebracht werden. Daran sehen wir, dass es ohne Staaten wie Katar, denn die könnten das vermitteln, nicht geht.
Benjamin, finde ich eine sehr gute Idee, mit ein bisschen Hoffnung aus dem Gespräch rauszugehen. Danke dir sehr für deine Einschätzung und auch ja nachdenklichen Worte.
Gerne.
Die Gewalt im Nahen Osten ist auch ein Thema bei der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds und der Weltbank, die gerade in Marrakesch stattfindet.
Very clearly this is a new cloud on not the sunniest horizon for the world economy.
Also eine neue Wolke am eh schon trüben Himmel der Weltwirtschaft, so sagt das die Chefin des IWF. nach oder neben so vielen anderen Krisen, die es ja eben auch gab und gibt, dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie und so weiter. Und weil die Krisen, auch gerade wenn man noch an den Klimawandel denkt, so groß und so vielfältig sind, wollen sich auch diese Institutionen reformieren, vor allem die Weltbank.
Es muss jetzt aber dazu kommen, dass man das auch auf einem lebenswerten Planeten tut, also sich um Klimaschutz kümmert, um Gesundheitssysteme, weil das ist absolut notwendig und dafür gibt es im Moment noch viel zu wenig Geld.
So fasst das die Entwicklungsministerin Svenja Schulze zusammen, die auch in Marrakesch dabei ist. Und weil diese internationalen Finanz- und Kreditinstitutionen aber auch nicht ganz unumstritten waren in der Vergangenheit, habe ich mal den Politikwissenschaftler Bernhard Reinsberg von der Uni Glasgow angerufen, der genau zu IWF und Weltbank forscht, wie er die geplanten Reformen bewertet und was sich aus seiner Sicht grundlegend ändern müsste. Herr Reinsberg, hallo, schön, dass Sie da sind im Podcast.
Gerne.
IWF und Weltbank werden ja immer so in einem Atemzug genannt, machen auch wie jetzt ihre Herbsttagung in Marrakesch immer zusammen. Sind das einfach zwei verschiedene Institutionen, die aber im Grunde komplett das Gleiche machen, also Kredite an ärmere Länder vergeben? Oder wo ist da der große Unterschied?
Beide Institutionen wurden auf der Bretton Woods-Konferenz in 1944 gegründet, aber mit ganz unterschiedlichen Mandaten. Der IWF wurde gegründet als die Finanzfeuerwehr. Hier zahlen Länder einen Teil ihrer Reserven in einen Stabilisierungsfonds, auf den sie dann im Krisenfall zurückgreifen können. Also sozusagen eine Art zwischenstaatlicher Versicherungsmechanismus. Und die Auszahlung der Gelder ist an Bedingungen geknüpft. Die Weltbank hingegen wurde gegründet als multilaterale Entwicklungsbank. Zunächst für den Wiederaufbau des kriegsgeschüttelten Europas, dann später aber zur globalen Entwicklungsbank, die halt in allen Bereichen aktiv ist, von Infrastruktur bis Gesundheit, staatliche Institutionen oder jetzt auch Klimawandel.
Also schon ganz unterschiedliche Ziele, wenn ich Sie richtig verstehe. Dann fangen wir vielleicht mal mit der Weltbank an. Die steckt in einem Reformprozess, soll reformiert werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll sie ein größeres Mandat bekommen über Hilfskredite zur Armutsbekämpfung in einzelnen Ländern hinaus. Also soll zukünftig auch vor allem das Thema Klimawandel in den Blick nehmen, grenzüberschreitende Krisen wie Pandemien und so weiter. Ist diese Neuverschiebung in den Zielen, ist das wirklich ein großer Systemwechsel dann auch in der Praxis? Und wenn, finden Sie das sinnvoll?
Genau, also den Reformprozess haben die Mitgliedstaaten im Dezember 2022 angestoßen. Zur Frage, wie kann eben die Weltbank besser auf globale Entwicklungsprobleme, Pandemien, Klimawandel, Naturkatastrophen reagieren? Und das ist schon eine Fortentwicklung, da die Weltbank ja vorher vor allem viel länderspezifische Programme gemacht hat. Zum Beispiel war es der Weltbank eben nicht möglich, frühzeitig eine Garantie für die COVAX-Initiative auszusprechen, was Impfungen in Ländern mit geringem Einkommen verzögert hat. Und da haben wir in den letzten Jahren viele Behelfslösungen gesehen, sogenannte Treuhandfonds, die es eben der Weltbank ermöglichen, mit externen Geldern einzelner Geber dann bestimmte Projekte innerhalb dieser globalen öffentlichen Güter voranzutreiben. Und jetzt hat eben der neue Weltbankpräsident Bengay die neue Mission ausgegeben, Armut bekämpfen in einer lebenswerten Welt. Da geht es also tatsächlich darum, eben diese globalen Herausforderungen mitzudenken. Von daher denke ich, das ist eine gute Initiative.
Okay, Sie sagen jetzt, man hat sich da vorher irgendwelcher Treuhandfonds bedient, um manche Dinge zu umgehen. Vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen praktisch machen. Also welche Dinge würden dann zukünftig finanziert werden, die man bisher nicht finanzieren konnte? Und welche würden vielleicht auch nicht mehr finanziert werden?
Genau, man hätte also tatsächlich eine Fazilität, die eben Aufwendungen im Rahmen von Klimawandel oder Klimaaktivitäten zum Beispiel stärker finanzieren könnte. Das ist der Weltbank momentan aufgrund der strikten Risikoabwägungen nicht möglich, die also auf länderspezifischen Kriterien basiert. Und es geht also tatsächlich auch, also nimmt vieles von dem auf, was in der sogenannten Bridgetown-Initiative auch auf die Agenda gekommen ist. Also es ist eine Initiative der Premierministerin von Barbados, um diese dreigleisige Krise zu bekämpfen zwischen Inflation, Überschuldung und Klimakrise. Darum ging es um die Mobilisierung von Notkrediten durch Aktivierung von Sonderziehungsrechten, Aufstocken der multilateralen langfristigen Kredite um 1 Billion US-Dollar und auch die Aktivierung von privatem Kapital.
Ich habe allerdings auch von Vertretern des globalen Südens zumindest schon mal die Sorge gehört,
dass, wenn die Weltbank jetzt sagt, alles, was wir finanzieren, muss irgendwie mit Klimaschutz, Umwelt, einem lebenswerten Planeten, wie auch immer, zu tun haben, dass dann vielleicht andere Dinge, die das nicht erfüllen, die aber auch ganz wichtig sind, besonders für arme Staaten, Bildung, Gesundheit und so weiter, hinten runterfallen. Also ohne jetzt Klimawandel gegen Armut ausspielen zu wollen, aber trotzdem.
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Hier muss man jedoch deutlich unterscheiden zwischen Projekten, die auf Klimamitigation, also Klima, also der Minderung von Treibhausgasen abzielen. Die sind unter Umständen am effizientesten durchzuführen in Ländern wie China, wo natürlich der Druck ist, neue Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen, wo Mitigation sehr wichtig sein kann. Ja, also in diesem Bereich wäre es sicherlich wär's problematisch. Im Vergleich dazu im Bereich der Anpassung jedoch ist es so, dass hier sogenannte Co-Benefits entstehen können. Also man kann Klimaprojekte durchführen, die natürlich dem Klima gut tun, aber auch gleichzeitig lokale Probleme lösen, wie zum Beispiel Armut oder Menschenrechte oder andere Fragen.
Aber zur internationalen Klimafinanzierung, also sowohl was Verminderung von Treibhausgasen als auch die Anpassung an den Klimawandel angeht, besonders für ärmere Staaten, da gibt es ja eigentlich auch schon Töpfe. Da gibt es den Klimafonds der Vereinten Nationen zum Beispiel, wo dann aber nie so viel Geld reinfließt von den Industrieländern wie eigentlich versprochen. Man könnte ja jetzt auch böse vermuten, das ist vielleicht eine Strategie der Industrieländer, wenn man die Weltbank jetzt mit diesem Thema beauftragt, dass man sich dann an anderer Stelle ein bisschen einen schlanken Fuß machen kann.
Ja, das ist aber nicht in den Daten zu sehen. Also das sind unterschiedliche Instrumente. Die Weltbank gibt ja vor allem Kredite, währenddessen bei vielen der globalen Fonds, die Sie gerade genannt haben, natürlich Zuschüsse im Vordergrund stehen. Und wenn man mal die Flüsse im multilateralen System sich sehr genau anschaut, dann findet man eben auch, dass die Weltbank auch viele dieser Projekte unter den globalen Fonds auch implementiert. Also da gibt es eine rege Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen multilateralen Institutionen. Und hier gilt wirklich das Prinzip, je mehr sich diesem Kampf gegen den Klimawandel anschließen, desto besser ist es eigentlich.
Und wo ist die Weltbank da momentan auf diesem Weg? Wie weit ist dieser Reformprozess schon oder wie grün ist die Weltbank schon?
Das ist schwer zu sagen. Natürlich wird da auch viel Werbung gemacht und wird viel kommuniziert. Es gibt einen strategischen Plan der Weltbank, eben bis zu 50% in klimarelevante Projekte zu stecken. Wo genau man da jetzt ist, ist schwer zu sagen, weil natürlich auch die Frage der, wie man das misst, natürlich hier reinspielt. Also da gibt es viele Unklarheiten und noch Unsicherheiten auf diesem Weg. Aber ich denke, die Richtung ist auf jeden Fall dahingehend, dass man eben stärker versucht, klimarelevante Projekte zu fördern.
Die Weltbank soll ja dafür auch, wenn ich das richtig verstanden habe, größere finanzielle Spielräume bekommen. Das bedeutet, man braucht irgendwoher neues Geld und da ist die Idee, die Privatwirtschaft stärker mit einzubeziehen. Ist das sinnvoll oder birgt das vielleicht für die ärmeren Staaten auch Risiken? Weil ich habe mir gedacht, private Geldgeber, die wollen natürlich am Ende auch irgendeinen Output sehen, am besten irgendeine Rendite.
Ganz genau. Das theoretische Versprechen ist natürlich, dass man die notwendigen Ressourcen hier multiplizieren kann. Also der Bedarf, den wir in den Entwicklungsländern haben, ist 23 Mal höher als das aktuelle Volumen der gesamten staatlichen globalen Entwicklungszusammenarbeit. Während 1% des privaten Anlagekapitals genug wäre, um diesen Bedarf zu decken. Da gibt es also ein riesiges Potenzial auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich besteht das Problem der Legitimität. Ja? Also zum einen engt man den Handlungsspielraum der Empfängerländer ein, die sich dann dem Korsett der globalen Finanzmärkte unterwerfen müssen. Andererseits aber eben auch wollen, wie Sie schon sagten, dann die privaten Akteure auch Mitspracherechte, wie wir das zum Beispiel auch bei vielen Treuhandsfonds ja sehen, wo dann auch private Geber stärkeren Einfluss haben.
Dann lassen Sie uns noch über den IWF reden, über den Internationalen Währungsfonds, die zweite Institution in diesem Duo. Der IWF stand ja in der Geschichte viel in der Kritik wegen der Auflagen für die Kredite. Also ich habe das in Lateinamerika erlebt, da ist der IWF das Feindbild überhaupt, weil man immer diesen Vorwurf hat, die Auflagen bedeuten halt öffentliche Güter privatisieren, Staat zurückfahren, Sozialleistungen streichen, also ja, knallharter Neoliberalismus. Stimmt das so oder ist der bisherige Ruf da schlechter als die Realität?
Ja, die Forschung zeigt schon, dass der IWF negative Effekte verstärkt, die im Zuge der notwendigen Anpassung ohnehin aufgetreten werden. Also natürlich klar, welche Länder fordern Kredite vom IWF? Das sind natürlich die, die in ökonomischer Schieflage sind. Das heißt, es ist völlig klar, dass Anpassungsleistungen erbracht werden müssen. Aber der IWF hat eben durch seine teilweise auch ideologisch motivierten Politiken dort Reformen umgesetzt, die über das Notwendige hinausgehen, kann man sagen. Also Austerität, Privatisierung, Regulierung von oder Deregulierung von Arbeitsmärkten, Abwertung der Währung und all das hat vor allem die Ärmsten getroffen.
Haben Sie da mal ein Beispiel, wo der IWF mit seinen Auflagen die Lage des Landes verschlimmert hat, wie Sie, so habe ich Sie jetzt verstanden?
Genau, also in Lateinamerika, wie Sie schon richtig gesagt haben, findet man sehr viele Beispiele. Ecuador war ein Beispiel, das selbst erst 2019, also wir sind gar nicht so weit zurück in der Geschichte hier, davon stark betroffen war. Zum Beispiel hat man gefordert, die Benzinpreise, Subventionen abzuschaffen. Und das war natürlich fiskalisch notwendig, aber hat natürlich die Lebenshaltungskosten für viele Menschen, die eben zur Arbeit fahren müssen, drastisch erhöht.
Ich habe den Eindruck, es hat sich ja wirklich der ökonomische Zeitgeist auch ein Stück weit geändert. Der Neoliberalismus ist nicht mehr so en vogue. Diese Idee, der Staat soll sich zurückziehen, das sieht man eher nicht mehr so. Also auch wenn man auf die Regierungen in Deutschland, in den USA guckt, da ist das Verhalten doch eher wieder ein aktiveres. Und der IWF hat ja sogar Deutschland aufgefordert, seine Schuldenbremse zu lockern, um mehr zu investieren. Das klingt ja doch sehr, sehr anders nach einem Sinneswandel.
Das stimmt. Dennoch, in der Praxis hat es kaum Veränderungen gegeben in der Zusammensetzung dieser Anpassungsprogramme. Also was da vor allem im Bereich Ungleichheit und Klima passiert, das ist weitgehend in den Arbeitspapieren und in der Führungsebene auf in einer eher rhetorischen Art und Weise diskutiert beim IWF. In den eigentlichen Anpassungsprogrammen, vor allen Dingen im globalen Süden, kann man das noch nicht beobachten.
Ich habe in einem Artikel jetzt vor dieser Herbsttagung gelesen, dass viele ärmere Länder oder auch verschuldete Länder sich eigentlich noch viel mehr wünschen als eine Reform jetzt der Weltbank oder dieser Institution, sondern eine ganz große Änderung im internationalen Finanzsystem, sowas wie Insolvenzverfahren für Staaten oder Schuldenerlass für Staaten, die wirklich in einer Krise sind. Können Sie dem was abgewinnen oder würde man es Staaten damit auch zu leicht machen, sich einfach ihrer Schulden zu entledigen?
Es gibt momentan sehr viele Ideen zur Einreichung eines geordneten Insolvenzverfahrens für Staaten. Letztlich ist das ein Lastenteilungsproblem zwischen den Kreditgebern. Also wer macht dort überhaupt mit? Staatliche versus private und innerhalb der staatlichen ist ja auch nochmal die Frage jetzt China, das sich weitgehend aus diesen Prozessen ja heraushält. Ja, die Kernfrage ist, ob solche Prozesse in Zukunft standardisiert werden oder weiterhin von Fall zu Fall verhandelt werden. Hier vergeht eben oft wertvolle Zeit, bis dann das eigentliche Problem gelöst werden kann. Und man hätte quasi eine Rettung eher machen können. Zu geringeren Kosten hätte man solch ein geordnetes Verfahren.
Herr Reinsberg, vielen Dank für das Gespräch. Ist schon wieder viel zu lang geworden, die Folge. Und trotzdem hänge ich jetzt noch zwei, drei Stichworte hinten ran, die es heute nicht in den Podcast geschafft haben, aber trotzdem ein wichtiges Thema sind.
Deutschlandpakt.
Wenn es mehr sein soll als ein reiner PR-Gag, dann muss der Bundeskanzler jetzt Vorschläge für Gespräche machen und Vorschläge zur Lösung dieses Problems unterbreiten.
Und was Friedrich Merz als Problem sieht, sind die Flüchtlinge. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer sitzen ab heute zusammen und natürlich geht es auch dort um das Thema Flucht und Migration. Die Bundesregierung hat vorher schon eine Ansage gemacht, hat gesagt, sie wird ihre Asylpolitik ändern, es wird restriktiver. 10 Punkte hat sie auf den Tisch gelegt. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber vielleicht das Wichtigste ganz kurz. Abschiebungen sollen schneller und leichter gehen. Mehr Befugnisse für die Polizei in dieser Frage, erleichterte Abschiebung von kriminellen Schleusern und Mitgliedern krimineller Vereinigungen. Also da stehen alle Zeichen auf Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik. Außer vielleicht in einem Punkt, die Bundesregierung ist sich nämlich auch einig, dass sie wollen, dass Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive schneller und leichter arbeiten dürfen. Follow-up zu den paar Sätzen jetzt hier gibt es möglicherweise im Podcast in den nächsten Tagen, sonst aber auch aktuelle Infos immer zu finden in unserer DLF-Audiothek, das nur als Tipp. So, jetzt aber wirklich genug für heute. Barbara Schmidt-Matern und Josephine Schulz, das bin ich. Wir sind verantwortlich für diese Folge heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und tschüss, bis bald.